Herr Falschgold rezensiert das Enthüllungsbuch Feuer und Zorn im Weißen Haus von Donald Trump, geschrieben von Michael Wolff. Im Jahr 2009 schrieb Hilary Mantel Wolf Hall den ersten Teil einer Trilogie über den Hof Henry VIII., König von England von 1509 bis 1547, der mit den vielen, vereinzelt kopflosen Frauen. Im Jahr 2012 schrieb sie den zweiten Teil und seitdem warten alle Fans von Geschichte und Geschichten über Intrige, Macht und deren Missbrauch auf den dritten Teil, der Jahr um Jahr verschoben wird. Ersatz muss her, den Entzug zu überbrücken, und Gott or whoever bescherte uns am 8. November 2016 einen King Henry ähnlich übergewichtigen, rothaarigen Protagonisten Donald Trump und nach nur einem Jahr auf dem amerikanischen Thron, dessen Chronisten Michael Wolff, ein renommierter Autor für Publikationen wie die USA Today, GQ und Hollywood Reporter. Dieser schrieb im Geheimen ein enorm amüsantes Buch über den Hofstaat Donald John Trump I., welches am 3. Januar wie eine Bombe in der US-amerikanischen Medienlandschaft einschlug und von der Ankündigung zur Veröffentlichung nur wenige Minuten brauchte, um auf Platz 1 der Amazon-Verkaufscharts zu rocken. So saftig waren die vorab veröffentlichten Auszüge aus Fire and Fury. Es wird mit nur wenig Verspätung am 19. Februar auf Deutsch unter dem Titel Feuer und Zorn im Weißen Haus von Donald Trump erscheinen. Ende 2017 fragte der Autor Michael Wolff den frisch gewählten 45. Präsidenten der USA, anders als seine Vorgänger sehr freizügig mit der Herausgabe der Handynummer, ob er die ersten Tage der Präsidentschaft als Chronist begleiten dürfe, und erklärte, er plane ein Buch mit dem Arbeitstitel The Great Transition – The First 100 Days of the Trump Administration. Immer einer Schmeichelei zugänglich, lud Trump den Autor ein, sich frei im neu bezogenen Weißen Haus zu bewegen und dank einer bisher nicht gekannten, sagen wir unorthodoxen Übergangsperiode zwischen den beiden Präsidentschaften mit einer nahezu kompletten Auswechslung der Belegschaft und unklaren Zuständigkeiten gelang es Michael Wolff, sich über Wochen hinweg mehr oder weniger frei im Weißen Haus und im engsten Kreis um Trump herum zu bewegen. Er nutzte die Zeit, sich mit fast allen Protagonisten zu unterhalten, und wie sich herausstellte, gab es Gesprächsbedarf. Was verständlich ist, denn in einem intriganten Stadel, wie es ein Weißes Haus immer ist, nun aber geführt in dicken Gänsefüßen von einem Mann, der begrenzt ist durch seine intellektuellen Fähigkeiten, aber getrieben von unbegrenztem Geltungsbewusstsein, in einer solchen Schlangengrube gibt es viel zu verarbeiten, zu erzählen, durchzustecken und auszuteilen. Schon im Wahlkampf war klar, dass Donald Trump für das politische Washington der nützliche Idiot sein wird. Getrieben von Umfrageergebnissen arrangierten sich nach und nach alle Figuren des konservativen Establishment mit dem Schmalspur-Businessman. Man ließ ihn reden, Versprechungen machen und Drohungen ausstoßen. Nach der Wahl, so unwahrscheinlich sie auch sein mag, würde man seinen kleinen Händen Gesetze vorlegen, die er mit viel Aplomb unterschreiben darf. Es tut nichts zur Sache, dass es im ersten Jahr seiner Amtszeit aus Gründen nicht so wahnsinnig viele Gesetze waren, die Trump in die Kamera halten durfte. Es blieb die Grundkonstellation. Wer immer als letztes mit dem Präsidenten spricht, dessen Meinung ist er, bis er den Fernseher einschaltet und das Gegenteil erfährt. Also dachten alle wirklichen und vermeintlichen Influencer, um Trump der beste Weg, den Chef zu lenken, ist das gewünschte Ergebnis einem Journalisten zu stecken. Doch das funktioniert nur, wenn man den Stimmen im Fernseher auch zuhört. Trump jedoch, der sich kurz nach dem Einzug ins Weiße Haus zwei zusätzliche dieser Geräte in das Schlafzimmer stellen ließ, achtet einzig und allein auf die Erwähnung seines Namens. Erst das triggert Pavlovsch das Hirn. Es wird auf Aufnahme geschaltet, alles aufzusaugen, was über ihn und seinen Hof berichtet wird. So machten es sich im Weißen Haus alle, von der engsten Familie um Tochter Ivanka und Schwiegersohn Kushner, über die rechtsradikalen Aluhüte Steve Bannon und Stephen Miller, bis zu den persönlichen Assistenten zur Gewohnheit, die Ereignisse des Tages als Quelle, die ungenannt bleiben möchte, an die Journalisten ihrer Wahl durchzustecken, um die Reaktion darauf ein paar Minuten später in ihrem Twitter-Feed zu lesen. Und mittendrin Michael Wolff, der nicht leakte, sondern sammelte, wie eine Fliege an der Wand in seinen eigenen Worten. Er saß auf Sofas, schlenderte in Büros, plauderte mit jedem, ohne sich vereinnahmen zu lassen, jedermanns Freund, niemandens Feind. Während Trump sich per Twitter regelmäßig über Leaker, also undichte Stellen, beschwerte, die interne an Journalisten weitergeben, saß ein solcher im Nachbarzimmer und schrieb in seinem Notizblock. Nun hält sich der seriöse amerikanische Journalist an althergebrachte Standards, die in diesem Kontext vor allem darauf hinauslaufen, dass jede Meldung durch mehrere unabhängige Quellen bestätigt werden muss. Dieses Vorgehen führt dazu, dass ein Journalist recht oft Sachen weiß, aber nicht schreiben kann, weil er sie nur von einer Person gehört hat. Okay, das verhindert offensichtliche Manipulationen, einer alleine kann viel erzählen, führt aber dazu, dass sich eine Background-Story, sagen wir in der New York Times, oftmals wie ein Puzzle liest. Man ahnt, was der Autor weiß, man hat ein Gefühl, was er weglässt und kann sich nach sorgfältiger Lektüre ein mosaikartiges Bild davon machen, was gerade im Zentrum der Macht vor sich geht, wer das Ohr des Präsidenten hat und wer auf dem Weg zur Tür hinaus ist. Aber nur Hardcore-Politik-Nerds machen sich diese Arbeit. Für den Rest der Welt nimmt Michael Wolff sich selbst die Beweislast von den Schultern und schreibt in Fire and Fury auf, was sich im Jahr 1 nach Trumps Vereidigung im Weißen Haus wirklich abgespielt hat. Das muss, ja kann nicht alles stimmen, aber das weiß jeder, der weiß, wie Journalismus funktioniert. Er lässt das Übliche, sagte ein anonymer Mitarbeiter oder wurde von einem hochrangigen Regierungsmitglied bestätigt, weg und schreibt jedes Zitat einer Person zu, man kann vermuten, nicht immer mit deren Zustimmung. Das erleichtert den Lesefluss enorm und aus Berichten wird plötzlich Storytelling. Es bedeutet einen Fluss, den man sonst nur in Romanen hat. Und solange man nicht vergisst, dass nahezu alle erzählten Gespräche und Anekdoten von Dritten kommen, die natürlich auch ihre Agenda haben, die ihre Story erzählen, mit weglassen und übertreiben, damit ihr Bild der Situation entsteht, solange kann man Spaß haben, ein immer dichteres und filigraneres Geschichts- und Geschichtenbild vom Weißen Haus im Jahr 2017 zu bekommen. Und Spaß ist hier wirklich zu nehmen. Wolff nimmt kein Blatt vor den Mund, hier wird niemand sanft angefasst. Dass Trump nicht das schärfste Messer am Schieber ist, wird in vielen Variationen G und B geschrieben, sprachlich böse und staunendes Kopfschütteln garantiert. Natürlich bietet dieses Buch keinen wirklichen Anhalt, um die Politik der aktuellen amerikanischen Regierung zu verstehen oder gar zu analysieren. Es wird niemandes Meinung über Donald Trump verändern, ohnehin ist den Politikinteressierten hier wenig Neues zu vermitteln. Aber wer nur ab und an einen Blick auf die amerikanische Politik wirft oder die handelnden Personen im Weißen Haus, von denen man sonst nur 90-Sekunden-Takes in der Tagesschau sieht, ins Verhältnis gebracht wissen möchte, der findet in Fire and Fury höchst amüsante Lektüre. Was niemanden, vor allem aus dem Lager Trump und dem des Hochjournalismus, davon abgehalten hat, das Buch und seinen Autor anzugreifen. Erstes Argument, das die Kritiker dem Buch entgegenbringen, ob russischer Twitterbot oder New York Times Kolumnist, ist, dass Michael Wolff ja eigentlich nur ein Society-Reporter sei, journalistischen Standards halte dieses Buch nicht stand. Das bestreitet niemand wirklich, am allerwenigsten der Autor. A. Gibt es nicht den einen journalistischen Standard. Ich freue mich schon jetzt auf entsprechende Verrisse in Spiegel und Zeit von Journalisten, die völlig selbstverständlich in Deutschland Interviewpartnern vor der Veröffentlichung eines Interviews dieses zur Korrektur vorlegen. Und B. Erfüllt der erzählende Stil und der Verzicht auf den permanenten Quellennachweis den angestrebten Zweck, das Erschaffen eines Bildes von den Zuständen im Weißen Haus. Die Gründe für die Angriffe auf das Buch, nicht dass sie den Autor groß juckten, sind natürlich unterschiedlich. Trump-Verteidiger versuchen zu diskreditieren und davon abzulenken, dass jemand auf die Idee kommen könnte, im Weißen Haus ging es zu, wie am Hof Henry VIII. Man kann argumentieren, dass diese Reaktionen aus dem Weißen Haus die beste Bestätigung für den Inhalt des Buches sind. Journalisten, die das Buch kritisieren, sind einfach nur neidisch. Neidisch auf die Chuzpe, den Betrüger Trump über den Tisch gezogen zu haben, mit dem simplen Versprechen, ein Buch mit einem wohlklingenden Titel zu schreiben. Neidisch auf das Geschick, sich bei allen Fraktionen im Weißen Haus so einzuschleimen, dass diese über Monate hinweg erzählen, was sie wann mit dem Präsidenten oder untereinander besprochen haben. Und neidisch auf das, ja, journalistische Augenmaß zu beschließen, nicht nur zu schreiben, was man gesichert weiß, sondern was man weiß, weiß. Und dass er am Ende nicht den sicher zahlreichen Angeboten und Drohungen erlegen ist, das Buch nicht zu veröffentlichen. Denn manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Manchmal ist es integerer, eine nicht ganz wasserdichte Story zu erzählen, als sie nach einem Blick in die Redaktionsrichtlinien in den Papierkorb zu verschieben.